Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Die Österreicher feiern einen Doppelsieg beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel, die deutschen Skispringer einen Teamerfolg in Polen und die Leipzig-Verfolger in der Fußball-Bundesliga haben die Chance zum Heranrücken. Über all das berichten wir natürlich. In der sogenannten Sommermärchen-Affäre um den Deutschen Fußballbund und die FIFA droht Verjährung. Wie es so weit kommen konnte, schauen wir uns genauer an. Wir analysieren die Handball-EM aus deutscher Sicht, nachdem die deutschen Handballer gerade das Spiel um Platz 5 gewonnen haben und warum der neue Chef des Landessportbundes NRW so gar keine Bedingungen stellt für eine Olympiabewerbung aus seinem Bundesland. Das erzählt uns der frisch gewählte Stefan Klett gegen Ende der Sendung. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga führt der FC Bayern München seit der 6. Spielminute gegen Schalke 04 durch einen Treffer von Robert Lewandowski und gerade erhöhen die Bayern, wenn ich es richtig aus dem Augenwinkel gesehen habe, 2:0 durch Goretzka. Die Bayern haben die Chance, bis auf einen Punkt heranzurücken an Tabellenführer Leipzig, denn die Leipziger strauchelten heute beim Gastspiel in Frankfurt. Philipp Hofmeister berichtet.
Noch zur Pause hatte wenig für eine Überraschung hier in Frankfurt gesprochen. Leipzig war fußballerisch mindestens eine Klasse besser als die Eintracht in den ersten 45 Minuten. Hatte zwei Distanzschüsse durch Werner und durch Nkunku, aber kreierte zu wenig handfeste Torchancen. Nach dem Seitenwechsel witterten die Hessen dagegen ihre Chance. Gingen in Führung durch ein Traumtor von Rechtsverteidiger Almami Touré. 20-Meter-Schuss links oben in den Winkel. Die Schlussoffensive der Leipziger fand im Prinzip gar nicht statt. Viel zu harmlos, viel zu ideenlos der Spitzenreiter vor dem Frankfurter Tor. Und so konnten die Hessen einen Konter in der Nachspielzeit zur Entscheidung entsprechend schön ausspielen. Paciencia bediente den eingelaufenen Kostic und der sorgte für den 2:0-Endstand.
Wie analysiert Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann diese Niederlage seines Teams?
Gegen so eine physisch starke Mannschaft muss halt jedes Detail passen und das einmal auf technischer Seite. Andererseits muss man die Details im Training erarbeiten und das haben wir nicht gemacht. Wir haben nicht gut trainiert die Woche und dann ist die logische Konsequenz, dass du auch ein Bundesligaspiel verlierst.
Gleich zwei Korrekturen. Robert Lewandowski hatte für die Bayern getroffen, aber das Tor wurde zurückgenommen, nachdem der Videoschiedsrichter eingriff. Auch Borussia Mönchengladbach kann von der Niederlage der Leipziger an der Tabellenspitze profitieren, weil Gladbach klar gegen Mainz gewinnen konnte. Stefan Kaußen.
Borussia Mönchengladbach ist wieder in der Spur. 8. Heimsieg in Folge dank Doppelpacker Alassane Plea und Traumtorschütze Florian Neuhaus. 3:1 gegen die Mainzer, die ebenfalls gut mitspielten. Mit Quaison sogar das 1:0 schafften in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit immer wieder gute Torchancen hatten. Aber Jan Sommer im Tor der Borussia überragend. Deshalb Gladbach jetzt bis auf 2 Punkte ran an die Leipziger, die parallel in Frankfurt verloren. Und damit haben die Gladbacher diesen kleinen Malus des 0:2 auf Schalke zum Rückrundenauftakt ausgeglichen. Diesmal ging die Strategie von Trainer Marco Rose gegen seine alte Liebe, die Mainzer, voll auf im zweiten Durchgang. Also Gladbach durch Plea und Neuhaus mit dem 3:1-Sieg und wieder oben dran.
Ritle Bakko von den Mainzern war niedergeschlagen nach diesem Spielverlauf.
Wir haben uns sehr viel vorgenommen, sind sehr gut ins Spiel hineingekommen, gehen 1:0 in Führung. Und heute waren wir in den entscheidenden Aktionen einfach nicht wach gewesen. Zweimal per Standard. Es ist einfach dämlich, solche Gegentore zu fangen. Und dann ist es schwer, vor allem auswärts in Gladbach da nochmal ranzukommen.
Mainz bleibt auf Tabellenplatz 15. Jürgen Klinsmanns Hertha aus Berlin verschafft sich nach unten etwas Luft. Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg siegten die Berliner in letzter Minute. Jörg Tegelhütter.
Der VfL Wolfsburg versinkt endgültig im Mittelmaß der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC hingegen macht einen ganz wichtigen Schritt raus aus dem Tabellenkeller. Am Ende gewinnen die Gäste beim VfL glücklich mit 2:1, weil sie einfach das effizientere Team in der Schlussphase waren. Nach einer ziemlich ereignislosen ersten Hälfte ging der VfL in Durchgang 2 sogar in Führung. Memedi mit einem gefühlvollen Schlenzer aus 19 Metern brachte den VfL in Front. Doch die Antwort der Berliner ließ ganze 6 Minuten auf sich warten, als Torunariga mit einem Kopfball den Ausgleich erzielte. Und als sich eigentlich alle hier, der rund 26.000 Zuschauer, schon auf ein 1:1 Unentschieden eingestellt hatten, schlugen die Berliner in der letzten Minute nochmal zu. Luke Bacchio mit einer Kopfballbogenlampe in der 90. Minute markierte das 2:1 für Hertha BSC.
Und Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann sieht sich und sein Team im Aufwind.
Ich habe da schon auch spielerischen Fortschritt gesehen. Wir befinden uns in dieser prekären Situation und wir haben den Kampf jetzt hier angenommen, da uns da hochzuziehen. Und die Mannschaft zieht super mit. Jeder stellt sich in den Dienst der Sache. Je mehr wir von da unten wegkommen, die Köpfe werden dann leichter.
Der FC Paderborn bäumt sich auf im Abstiegskampf. Eindeutiger Beleg dafür, ein Sieg mit am Ende 10 Mann gegen den SC Freiburg. Von diesem 2:0 Stefan Kerstold.
Neue Hoffnung im Abstiegskampf für den SC Paderborn. Das Team von Steffen Baumgart gewinnt die Partie beim SC Freiburg mit 2:0. Schon im ersten Durchgang überzeugten die Gäste durch ihr frühes Pressing, spielten wie immer offensiv und ließen die Freiburger kaum zu Chancen kommen. 0:0 zur Pause. Dann kurz nach Wiederbeginn ein Ballverlust des Freiburgers Dominik Heinz an der Mittellinie. Ein langer Pass auf Antwi Atjeh und der ließ Alexander Schwolo aus 10 Metern keine Abwehrchance. 0:1. Danach sah Collins auf Seiten der Paderborner gelb-rot, doch auch in Unterzahl blieb der SCP abwehrstark und traf durch Sabiri per Foul-Elfmeter zum 0:2 Endstand. Beim Sieger fehlt neben Collins am nächsten Spieltag gegen Wolfsburg auch Jasula, der bereits seine 10. gelbe Karte sah. Die Freiburger bleiben trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.
Da war auch Paderborns Coach Steffen Baumgart etwas erleichtert.
Sind wir erleichtert, weil es war ein hartes Stück Arbeit und wir freuen uns natürlich, dass wir mal wieder nach langem mal 3 Punkte eingefahren haben. Was heißt nach langem? In der Saison war es ja nicht lang, wir haben letzte Woche mal verloren. Das ist schon wichtig für uns, immer wieder versuchen, unser Spiel durchzubringen. Ich glaube, das wird das Wichtigste.
Die Paderborner jetzt auf Platz 17, punktgleich mit Düsseldorf am Tabellenende, die erst morgen spielen. Union Berlin konnte etwas weiter in Richtung Mittelfeld klettern durch einen 2:0 Heimsieg gegen Augsburg. Christian Riedel.
Eine Serie hat gehalten. Wer an der Alten Försterei das erste Tor schießt, der gewinnt dann auch. Eine andere Serie ist gerissen. Denn noch nie hatte der FC Augsburg ein Spiel gegen den ersten FC Union Berlin verloren. Sei es in der zweiten oder sei es in der ersten Liga. Diesmal waren die Unioner das bessere Team mit 2:0. Und am Ende war der Sieg dann auch verdient, weil Union etwas mehr investierte. Die erste Halbzeit war allerdings Fußball zum Abgewöhnen. Erst danach wurde es besser. Subotic in der 47. und Ingwertsen in der 61. Minute für die Berliner. Einen besonderen Dank können die Unioner wieder mal an ihren Torhüter richten, an Rafał Gikiewicz, der nämlich viele gefährliche Chancen der Augsburger in der letzten Hälfte des Spiels noch entschärfte.
Für einige ist sie das Sinnbild einer leidenschaftlichen Fankultur, für andere Symbol für unnötig gefährliches Verhalten von Fans. Die endlose Diskussion um Pyrotechnik im Fußballstadion wird nach wie vor sehr emotional geführt. Vor nicht allzu langer Zeit gehörte Pyro noch zum akzeptierten Stimmungsbild in der Bundesliga-Kurve, aber mittlerweile stufen Politik und Polizei die Feuerwerkskörper als große Gefahr ein. Deshalb strebt die Politik eine Erhöhung der Strafen fürs Abbrennen von Pyros an. Manche Vereine dagegen gehen in dieser Debatte neue Wege, auch um die Diskussion wieder zu versachlichten. Thorsten Poppe mit den Hintergründen.
Anfang Dezember in der dänischen Superliga. Bei Brøndby IF brennt die Fankurve lichterloh in Blau und Gelb, den Vereinsfarben des Erstligisten. Mit Hilfe legaler Bengalos kreieren die Fans eine Choreografie, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgt. Da der Club immer wieder hohe Strafen für das Abbrennen von Pyrotechnik kassierte, hat er in den letzten Jahren die sogenannte kalte Pyro entwickelt. Die neuen Fackeln seien laut Brøndby um über 1000 Grad kälter als herkömmliche Bengalos. Dafür hat sich der Verein mit Pyrotechniker Tommy Kortzen zusammengetan.
Ich muss sagen, es funktionierte besser, als ich dachte. Ich bin sehr zufrieden und die Fans in Brøndby haben einen tollen Job gemacht. Es ist eine große Ehre für mich, etwas zu erfinden, das den Leuten gefällt und das sie vielleicht auch nutzen werden.
Die Brøndby-Fans sehen diese Erfindung eher als Ergänzung und nicht als wirklichen Ersatz für die bisher genutzten Bengalos. Der Verein will aber mit ihnen zusammen neue Wege gehen. In Deutschland hat kürzlich Werder Bremen die kalte Pyro getestet. Dort kam man aber zum Ergebnis, dass selbst diese immer noch zu gefährlich sei. Denn auch kalte Pyro entwickle immer noch Hitzegrade zwischen 300 bis 500 Grad Celsius, so ihr Präsident Hubertus Hess-Grunewald.
Wir haben jetzt die Erfahrung machen müssen, dass eben die kalte Pyrotechnik in der gegenwärtigen Situation nicht in den Stadien eingesetzt werden kann, weil sie in der Tat zu gefährlich ist. Man kann sagen, dass, glaube ich, das Potenzial, was in dieser ganzen Frage liegt, um eine Lösung zu finden, noch längst nicht ausgeschöpft ist.
Doch selbst wenn Werder Bremen die kalte Pyro für den Einsatz im Stadion für gut befunden hätte, die für den Sport zuständigen Innenminister der Bundesländer hatten diese von vornherein abgelehnt.
Eine Legalisierung hierzulande stand unter den jetzigen Voraussetzungen also nie zur Diskussion. Im Gegenteil. Um Pyro ganz aus den Stadien zu verdrängen, stellen die Innenminister härtere Strafen für das Abbrennen in Aussicht. In einem kürzlich gefassten Beschluss heißt es:
Die Innenministerkonferenz ist der Auffassung, dass Änderungen und Ergänzungen bei den Artikeln 40 und 41 des Sprengstoffgesetzes geeignet sind, der tatsächlichen Gefährlichkeit des Umgangs mit Pyrotechnik Ausdruck zu verleihen.
Es ist beispielsweise angedacht, allein schon das Mitführen von pyrotechnischen Gegenständen zu öffentlichen Veranstaltungen als Ordnungswidrigkeit zu werten. Auch die Bußgelder für das Abbrennen sollen erhöht und vereinheitlicht werden. Der DFB verweist in dieser Diskussion auf die gültige Rechtslage, die Pyrotechnik im Stadion verbiete. Die Vereine weisen darauf hin, dass dieses Verbot in der Praxis kaum durchzusetzen sei. So wehrt sich aktuell Carl Zeiss Jena vor einem ordentlichen Gericht gegen die vom DFB verhängten Strafzahlungen wegen Abbrennen von Pyro. Wie groß der Spagat bei dem Thema für die Vereine ist, sieht man zum Beispiel beim Hamburger Sportverein. Clubchef Bernd Hoffmann sprach Pyros auf der Jahreshauptversammlung Anfang Januar an.
Wir, auch hier vom HSV, wir verstehen uns nicht als Anwälte bei der Pyro-Diskussion dieser 20 durchgeknallten Straftäter, denen Gesundheit und Leben ihrer Mitmenschen egal ist, wenn sie unkontrolliert Pyro zündeln. Aber wir wollen eben auch keine total durchgeplante, durchzertifizierte Liga, in der sich alle in vorauseilender Weise sozial erwünscht verhalten. Wir wissen genau, dass die Stimmung und Atmosphäre im Stadion das Rückgrat des Geschäftsmodells Profifußball ist.
Der HSV will jetzt einen neuen Weg einschlagen. Der Verein plant wohl Anfang Februar eine Pyroshow und versucht dafür gerade die entsprechenden Genehmigungen einzuholen. Auf Deutschlandfunk-Anfrage will sich der Verein dazu nicht äußern. Allerdings hatten verschiedene Medien darüber berichtet, dass dieses kontrollierte Abbrennen von Pyro in Eigenregie von der Deutschen Fußballliga und vom Deutschen Fußballbund abgelehnt wird. Verbote hätten jedenfalls nicht dazu geführt, dass man auf Pyrotechnik verzichte, machte der Leiter der HSV-Fanbetreuung vor kurzem im Podcast des Hamburger Abendblatts deutlich. Darauf weisen auch immer wieder Fanvertreter hin, wie Helene Breit. Sie engagiert sich im Fanbündnis Unsere Kurve.
Auch die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass mit restriktiven Maßnahmen überhaupt nicht verhindert wird, dass Pyrotechnik in den Stadien in Deutschland gezündet wird. Wir halten es für sehr viel gewinnbringender, auch für alle Beteiligten, sich wieder gemeinsam hinzusetzen und zu überlegen, wie Pyrotechnik kontrolliert abgebrannt werden kann und wie Fans aber auch die Möglichkeit zugestanden wird, Pyrotechnik legal als Ausdruck von Fankultur zu verwenden.
Das Abbrennen von Bengalos und Co. ist im vergangenen Jahrzehnt übrigens stark zurückgegangen. In der vergangenen Saison zählte die Polizei 664 Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. In der Saison 2010-2011 waren es fast noch 1500 Fälle.
Die Diskussion um Pyrotechnik im Stadion kühlt sich nicht ab. Thorsten Poppe berichtete und diesen Beitrag können Sie auch online bei uns finden, www.deutschlandfunk.de/sport. Brandstifter in Sachen Gedankengut sind seit Jahrzehnten in deutschen Stadien unterwegs, sei es durch rassistische Parolen, aber eben auch antisemitisches Gedankengut ist dort zu finden. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat jetzt im Deutschlandfunk angeregt, der Deutsche Fußballbund soll einen eigenen Beauftragten für dieses Thema benennen.
Aus meiner Sicht kann es gar nicht genug Antisemitismusbeauftragte geben. Ich begrüße sehr, dass auch die evangelische Kirche einen Beauftragten benannt hat. Würde mir sehr wünschen, dass auch der Deutsche Fußballbund einen Beauftragten ernennen würde, denn was jeden Samstag in den Fußballstadien los ist, das sollten wir nicht akzeptieren und wir sollten die Organisation aus sich selbst heraus ermutigen, diese Dinge anzugehen.
Das sagte Felix Klein im Interview der Woche des Deutschlandfunks, das Sie auch bei uns online finden können. Und jetzt ist Halbzeit zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04. 2:0 sind die Mannschaften in die Halbzeit gegangen. Edgar Endres über den Verlauf der Dinge.
Es ist eine ganz starke Vorstellung des FC Bayern München, der im Spitzenspiel gegen Schalke dominiert und zur Pause verdient mit 2:0 vorne liegt. Frühes Tor von Robert Lewandowski in der 6. Minute, aber auch ein krasser Torwartfehler von Markus Schubert im Kasten der Schalke. Er lässt die Flanke von Thomas Müller noch einmal fallen. Perisic schlägt dann Lewandowski auf, 21 Saisontor und dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit klasse Kombination. Perisic-Flanke, Kopfballvorlage Goretzka, Müller aus 2 Metern rein in den Kasten zum 2:0. Zwei weitere Treffer der Bayern wurden durch Videobeweis zurückgenommen. Bayern dominiert, hatte einmal Glück, als Matondo nur den Querbalken traf.
Dann schauen wir jetzt mal auf die beiden Enden in der Fußball-Bundesliga-Tabelle. RB Leipzig nach wie vor auf Platz 1 mit 40 Zählern. Aber wenn es so bliebe und Bayern München einen Sieg nach Hause fahren würde, dann stünde Bayern auf Platz 2 mit 39 Zählern, gefolgt von Gladbach 38 und Dortmund hat ja schon gestern gewonnen, 36 Punkte. Schalke auf Platz 5 und Bayer Leverkusen, die ja erst morgen spielen, mit 31 Punkten. Weiter unten in der Tabelle steht der erste FC Köln mit 19 Spielen und 20 Punkten auf Platz 14. Mainz mit 18 Punkten auf Platz 15, gefolgt von Bremen, die Stand jetzt auf dem Relegationsplatz stehen, aber auch noch ein Spiel weniger haben, 17 Zähler. Paderborn auf Platz 17 und ganz am Schluss Fortuna Düsseldorf. Auch dort steht noch ein Spiel aus im Vergleich zu den anderen. Und damit sind wir beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres, den Australian Open in Melbourne. Es läuft erfolgreicher als von vielen Tennisfans erwartet für die beiden bestplatzierten deutschen Profis. Sowohl Angelique Kerber als auch Alexander Zverev waren mit allem anderen als Bestform angereist. Seit heute Morgen können aber beide den Einzug ins Achtelfinale für sich reklamieren. Ina Kast berichtet.
And ladies and gentlemen, here from Germany, Alexander Zverev!
Zverevs Schnellflug in die zweite Turnierwoche hat nicht mal 2 Stunden gedauert. Er hat dem Routinier Fernando Verdasco nicht den Hauch einer Chance gelassen.
Ja, natürlich war es gut, aber es gibt immer noch Dinge, die man verbessern kann. Natürlich gegen sehr, sehr starken Gegner, weil wir wissen alle, was Verdasco auf dem Platz machen kann. Vor allem hier in Australien kann er gegen jeden gewinnen. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich weiter bin.
Und das bislang ohne Satzverlust. Deutlich kniffliger war die Aufgabe für Angelique Kerber mit Rhythmusverhinderin Camilla Giorgi. Die Italienerin fabrizierte erst Doppelfehlerorgien, zeigte dann aber auch hochklassiges Tennis.
Also für mich war es wichtig, wirklich da die Ruhe zu bewahren und an mich zu glauben, besonders im dritten Satz, dass ich da gegengehalten habe und dann meine Chance am Ende genutzt habe. Aber es ist nicht so einfach, Rhythmus zu finden gegen sie, aber das wusste ich schon vorher.
Als Kerber dann doch mal den Rhythmus verloren hatte, schrie sie ein "Ich kann nicht mehr" über den Platz und klopfte sich immer wieder auf den linken Oberschenkel.
Klar, wir haben 2 Stunden gespielt. Ich war vor dem Match auch ein bisschen unsicher, wie es ist, ob der Oberschenkel hält, aber er hält und da bin ich zuversichtlich und bin auch froh, dass ich jetzt wieder einen Tag frei habe, bevor ich dann die nächste Runde spiele.
Einen freien Tag haben sich Kerber und Zverev nun verdient, bevor sie im Achtelfinale von Melbourne weiter im Rhythmus spielen wollen.
Das Ziel Halbfinale bei der Handball-EM, das musste die deutsche Männernationalmannschaft schon lange begraben. Trotzdem erst heute das letzte Spiel bei der laufenden EM. Es ging zumindest um Schadensbegrenzung auf dem Papier. Das Spiel um Platz 5 gegen Portugal. Das konnten die Deutschen dann auch für sich entscheiden. Thorsten vom Wege berichtet aus Stockholm.
Mit einem Erfolgserlebnis verabschiedet sich Handball Deutschland aus Stockholm. 29:27 hieß es am Ende im an sich bedeutungslosen Spiel um Platz 5 gegen Portugal. Aber es war ein zähes Ringen gegen starke Portugiesen. Die Deutschen zudem an der Schmerzgrenze. Einige konnten gar nicht spielen, wie Vincek Pekeler oder der erkrankte Gensheimer. Andere wurden dann geschont, nachdem es am Anfang gar nicht lief. Zur Pause ein knappes 14:13. Dann zogen die Portugiesen mal auf 2 Tore davon. Aber die deutsche Mannschaft, die bewies Moral und setzt sich am Ende mit 29:27 durch. Ihr bester Schütze am heutigen Tag, das war Julius Kühn mit 6 Treffern. Und der wurde auch Man of the Match. Deutschland also 5. bei dieser Europameisterschaft, die in 3 Ländern stattfand, die sicherlich aufgearbeitet werden muss, wenn dann ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist.
Ja, und bevor es dann morgen zum Finale kommt, Kroatien gegen Spanien, da müssen wir uns hier in Deutschland fragen, was lernen wir denn jetzt aus dieser EM über die Qualität der Handballnationalmannschaft? Kurz nach dem Spiel konnte ich mit dem Handballexperten Erik Eggers sprechen, der die deutsche Mannschaft seit vielen Jahren genau beobachtet. Seine Meinung?
Ja, wir lernen daraus, dass der deutsche Handball oder die Nationalmannschaft einige Positionen hat, die Weltklasse verkörpern. Da ist zum Beispiel das Torwart-Duo zu nennen, Andreas Wolf und Juri Bitter, die eigentlich in fast jedem Spiel funktioniert haben, außer in dem Spanien-Spiel in der Vorrunde. Wir haben gesehen, dass die deutsche Mannschaft auch eine hervorragende Abwehr stellen kann, dass der Mittelblock mit Patrick Wienzek und Hendrik Pekeler Weltklasse verkörpert. Und auch die Außen sind eigentlich jederzeit in der Lage, dieses Niveau abzurufen. Wo es hakt, und das war aber auch vor dem Turnier schon abzusehen, sind die Positionen im Rückraum, gerade die Spielmacherposition, Rückraummitte, aber auch die beiden Halbpositionen sind im Moment nicht so besetzt, dass man da von Weltklasse reden kann. Das sind einfach keine Spieler, die jeden Tag in der Champions League auch gefordert sind. Die spielen halt in Melsung, in Hannover, in Berlin. Das sind alles nicht Vereine, die in der Champions League wirklich jeden Tag oder jeden Spieltag auf höchstem Niveau gefordert sind.
Herr Eggers, jetzt war ja schon vor diesem Turnier klar, dass der Kader geschwächt ist durch Ausfälle, hauptsächlich Verletzungsausfälle. Würden Sie sagen, dass das auch der Grund dafür war?
Nein, weil diese Ausfälle im Prinzip ja an dem Status quo im Rückraum ja eigentlich nichts geändert haben. Ja, natürlich war es auf der Linkshänderposition besonders schwierig, weil da mit Häfner im Prinzip nur ein Spieler zur Verfügung stand, der auch nur annähernd mithalten kann. Aber an der Diagnose hätte sich sonst auch nichts geändert. Das ist einfach so, dass der deutsche Handball diese Spieler in den letzten Jahren nicht produziert hat für diese Position. Und der Einzige, der wirklich annähernd Zuterqualitäten hat, Julius Kühn, der hat es im Moment schwierig in der Nationalmannschaft, weil sein Verhältnis zum Bundestrainer ein bisschen kompliziert ist. Also er genießt da nicht das absolut volle Vertrauen. Auch deswegen nicht, weil Christian Prokop ihn in der Abwehr nicht als Stammkraft sieht.
Ist ja auch durchaus in der Liga teilweise so. Der Trainer hat ja eine Jobgarantie zumindest bis zum Olympia-Qualifikationsturnier im April bekommen. Auch jetzt gab es ja wieder eine Trainerdebatte. Aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
Ja, das ist schon gerechtfertigt, weil auch logisch geradezu aus meiner Sicht, weil jetzt wir das dritte Turnier sehen, wo die Mannschaft ja nicht das erreicht, was sie eigentlich erreichen wollte. Also bei der Europameisterschaft 2018 hat sie Platz 9 belegt und es gab unglaubliche Schwierigkeiten zwischen Trainer und Mannschaft damals. Das hat sich seitdem gelegt. Das Verhältnis irgendwie zwischen Trainer und Mannschaft scheint nach all dem, was ich beobachte, in Ordnung zu sein. Aber selbst die Weltmeisterschaft im letzten Jahr war ja nicht so, dass man Hurra schreien konnte, wenn der Gastgeber, die deutsche Mannschaft in Hamburg, sich im Halbfinale dann von Norwegen auseinanderspielen lässt und am Ende keine Medaille gewinnt. Und in diesem Jahr ist es wieder so, das Ziel war nun mal die Halbfinalteilnahme und das hat die Mannschaft wieder nicht geschafft. Ja, da kann man natürlich drüber streiten, ob man das ein realistisches Ziel ist und ob man das vor allem vor dem Turnier als Parole ausgeben soll. Aber das sind die Fakten und dann wird natürlich über den Trainer diskutiert, das ist doch logisch.
Sehen Sie den Deutschen Handballbund da aber momentan wirklich in der Breite hinter seinem eigenen Konzept und seinen eigenen Leuten stehen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also wenn man sich unterhält mit Leuten aus den Landesverbänden und auch mit Leuten aus der Liga, dann kann man nicht sagen, dass alle hundertprozentig von diesem Trainer überzeugt sind. Ja, es gibt Vorbehalte. Und ich finde diese Vorbehalte auch nachvollziehbar, weil Prokop bisher in diesen großen Turnieren gegen große Gegner bisher nicht nachgewiesen hat, dass er wirklich entscheidende Impulse setzen kann. Ja, dass er mal in der Lage ist, auch ein Spiel mit einem taktischen Kniff wirklich zu entscheiden, sondern das Spiel der deutschen Mannschaft ist meistens vorhersehbar und relativ schematisch, finde ich. Und so sehen es eben auch viele Leute aus der Bundesliga. Und wenn man dagegen jetzt gerade eben das Spiel der Portugiesen gesehen hat, ja, die eigentlich ja nicht so gut besetzt sind, die aber zum Beispiel über das 7-6 immer kreative Lösungen finden oder auch im ganz normalen Überzahlspiel bei 6-5, dann fragt man sich, warum kann die deutsche Mannschaft das nicht? Ja, warum gibt es diese Rückraumspieler nicht, die das schaffen? Ja, und da sind die Trainer gefragt, ja, und auch die Jugendtrainer. Und ich frage mich, ob solche Schlüsse jetzt für die Zukunft für die Nationalmannschaften gezogen werden.
Sagt der Sportjournalist Erik Eggers. Und damit sind wir beim Wintersport. Jetzt erstmal beim legendären Hahnenkammrennen im Ski Alpin, die Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Da lagen viele Hoffnungen auf dem deutschen Sieger von 2018, Thomas Dresen. Der erlebte heute aber eine Enttäuschung. Ein anderer aus dem DSV-Team konnte sich aber fast so sehr freuen wie der österreichische Sieger Matthias Mayer. Das berichtet André Siems.
Als er mit rund 130 km/h die Piste in Kitzbühel runterfegte, hat sich Romet Baumann kurz mal überlegt, ob er nicht zur Anzeigetafel schaut. Die rund 40.000 im Zielbereich sind ausgeflippt, als er immer wieder die Zwischenbestzeiten hatte. Im Ziel reichte es für einen tollen 7. Platz, sein bestes Weltcup-Ergebnis in diesem Winter.
Ich habe mich jetzt in der Saison so Schritt für Schritt nach vorn gearbeitet, aber Die Ergebnisse haben es halt noch nicht so gezeigt, aber ich habe einfach gemerkt, der Skifahren wird stabiler, wird besser und irgendwann wird es funktionieren. Und dass natürlich dort in Kitzbühel am Saisonhighlight so gut geglückt ist, ist ein Wahnsinn.
Super Fahrt auch von Andreas Sander, der mit Startnummer 32 noch Elfter wurde. Kein anderer kam von den hinteren Nummern so weit nach vorne. Gebrauchter Tag dagegen für den Kitzsieger von 2018, Thomas Dresen, der nach vielen Fehlern nicht in die Top 20 fuhr.
Man muss riskieren, sonst wärst du unter nichts Gewinner.
Josef Ferstl kam als 25. durch. Der schnellste war der Österreicher Matthias Mayer.
Es läuft zurzeit bei den deutschen Skispringern. Beim Teamwettbewerb im polnischen Zakopane war die deutsche Mannschaft heute von niemandem einzuholen. Volker Hirt.
Karl Geiger war der Schlussspringer der deutschen Mannschaft. 118 Meter musste er springen, um die Führung der Deutschen zu behaupten. 142 waren es, eine der größten Weiten des Tages. Das sagt alles über den großartigen Sieg der deutschen Mannschaft. Sie gewannen sehr überlegen, genau 40 Punkte Vorsprung vor Norwegen, umgerechnet 22 Meter. Dahinter die Teams aus Slowenien, Japan und enttäuschend nur Fünfter vor heimischem Publikum, das Team aus Polen. Konstantin Schmid, Markus Eisenbichler wieder genesen und in Topform, der konstante Stefan Laie und der wiedererstarkte Karl Geiger gewinnen hier in Polen.
Die Ski-Nordisch-Spezialisten konnten heute in Oberstdorf die designierten WM-Stätten testen. Beim Weltcup konnten sie auch mit den Ergebnissen zufrieden sein. Erich Wartusch.
Im kommenden Jahr wollen die deutschen Kombinierer ganz oben stehen. Schließlich ist Oberstdorf dann WM-Gastgeber. Heute reichte es nur zu Platz 2 im Teamwettbewerb, weil gegen die starken Norweger einfach kein Kraut gewachsen war. Johannes Rützek.
Wir wissen, dass die Norweger im Springen gerade echt sehr, sehr stark sind. Aber von uns hatten wir heute gerade der Manu und der Fabi echt gezeigt, dass wir jetzt auch auf dem richtigen Weg sind. Und läuferisch müssen wir uns sowieso, glaube ich, nicht verstecken.
Mit fast 2 Minuten Rückstand waren Rützek, Fabian Riesle, Manuel Feist und Vinzenz Geiger in die Loipe gegangen. Der zweite Platz schließlich ungefährdet, wenn auch mit Respektabstand auf Norwegen. Sogar über den Erwartungen blieben die deutschen Langläufer. Beim Skiathlon belegten Jonas Dobler, Andi Katz und Florian Notz die Ränge 11, 12 und 14. So stark präsentierte sich das Team schon lange nicht mehr. Auch Katharina Hennig zeigte gute Form, hielt lange mit den Besten mit und wurde am Ende Zehnte.
Das Ziel hatte ich mir gesteckt und das ist ein hochgestecktes Ziel, weil Top 10 zu laufen trotzdem nicht leicht ist. Und ich bin froh, dass es mittlerweile wirklich auch an einem Tag geht, wo ich nicht 100% fit bin.
Die Siege auf den neuen Strecken in Oberstdorf holten sich erwartungsgemäß die Norwegerin Therese Juhaug und der Russe Alexander Bolschunow.
Gemischte Ergebnisse gab es heute von den deutschen Biathleten am Mixed-Staffeltag in Pokljuka. Thomas Kunze.
Das waren gemischte Ergebnisse an diesem Mixed-Staffeltag und für große Freude sorgte die neu aufgestellte deutsche Mixed-Staffel. Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hettich und Vanessa Hinz sorgten nach sehr runden Wettkämpfen für einen starken dritten Platz. Vor allen Dingen die jungen Wilden Philipp Horn und Janina Hettich traten am Schießstand und in der Loipe couragiert auf. Der Lohn der Podestplatz hinter Frankreich und Norwegen, weil kein deutscher Starter in die Strafrunde musste. Zuvor lief es in der Single-Mixed-Staffel eher suboptimal. Erik Lesser und Franziska Preuß wurden am Ende enttäuschende Elfte. Beide hatten auf der kurzen Strecke so ihre Probleme und hinzu kamen 5 Nachlader von Franziska Preuß, bei denen das deutsche Duo viel zu viel Zeit verlor. Der Sieg ging auch hier an Frankreich, das sich souverän vor dem Überraschungszweiten Estland durchsetzte.
Für das deutsche Snowboard-Team war es wie so oft in dieser Saison ein erfolgreicher Tag. Beim Weltcup in Italien haben Weltmeisterin Selina Jörg, Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister die nächsten Podestplätze geholt. Jörg holte beim Parallelslalom zum 3. Mal in diesem Winter Platz 2. Die 5-malige Saisonsiegerin Hofmeister wurde 3. und Raceboarder Stefan Baumeister fuhr auf Platz 3. Und damit sind wir bei den Bobpiloten. Florian Hecht von ihrem Tag.
Den Mann kann gar nichts aufhalten. Francesco Friedrich mit einem Riesenfehler im 2. Durchgang. Der Bob in der Luft knallte an die Bande. Aber trotzdem hatte der Franz im Ziel über eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Rest der Bobwelt. Nico Walter, der auf Platz 3 fuhr, konnte da nur neidlos gratulieren. Auch bei den Damen 2-mal Schwarz-Rot-Gold auf dem Siegertreppchen dabei. Auf Platz 2 Laura Nolte. Damit die 21-Jährige mit ihrem nächsten großen Erfolg. In den ersten 4 Weltcuprennen ihrer Karriere war der Shootingstar unter den Bobfahrerinnen immer bei der Siegerehrung dabei. Platz 3 nur ein paar Zentimeter hinter Laura Nolte für Stefanie Schneider. Lediglich Platz 6 für die Olympiasiegerin Mayama Yamanka.
Und Anna Seidel hat den deutschen Shorttrackern bei den Europameisterschaften im ungarischen Debrecen die erste Medaille gesichert. Die 21-Jährige holte über 1500 Meter Bronze und musste sich dabei nur Olympiasiegerin Susanne Schulting aus den Niederlanden sowie der 24-maligen Europameisterin Arianna Fontana aus Italien geschlagen geben. Und damit sind wir bei einem der großen Skandale der vergangenen Jahre im deutschen Sport angekommen. Ich brauche nur ein Schlagwort zu nennen und die meisten von Ihnen werden wissen, was ich damit meine. Die Sommermärchen-Affäre rund um die Fußball-WM 2006 in Deutschland. Es geht knapp gesagt um eine dubiose 6,7 Millionen Euro Zahlung vom WM-Organisationskomitee über die FIFA an den französischen Geschäftsmann Robert Louis Dreyfus. Als die Schweizer Justiz ein Verfahren einleitete, da waren die Hoffnungen bei einigen kritischen Beobachtern groß, dass diese Affäre aufgeklärt wird. Aber die Tatsache, dass es bereits Januar 2020 ist, bedeutet auch, es nähert sich die Klippe für dieses Verfahren, denn bis Ende April müsste ein erstes Urteil fallen, wenn das Ganze nicht verjähren soll. Frage an den sportpolitischen Experten Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Muss man die Hoffnung nach Aufklärung schon aufgeben?
Also die Hoffnung auf Aufklärung in der Schweiz, die darf man definitiv aufgeben. Auch wenn es dort im März noch eine hastig hingeschluderte Verfahrenseröffnung geben dürfte. Die hätte dann nur noch Alibi-Charakter, weil sie die Schweizer Justiz vielleicht nicht vollständig der Lächerlichkeit vor allem im Ausland preisgeben will. Eigentlich müsste man die Eidgenossen jetzt auffordern, endlich Farbe zu bekennen und zu sagen, okay, liebe Leute, liebe Beobachter, insbesondere in der juristischen Fachwelt, ihr habt recht mit eurer Kritik an unserer amateurhaften Verfahrensweise. Jetzt ersparen wir euch und uns das letzte Kapitel in dieser Komödie, in dem wir nicht auch noch einen völlig sinnlosen Prozess inszenieren. Denn wie gesagt, spätestens am 27. April müsste ein erstinstanzliches Urteil vorliegen, sonst verjährt das Ganze. Und vor dem Hintergrund wirkt das schon sehr befremdlich, was abgelaufen ist. Denn zum einen hat die Bundesanwaltschaft das Ganze über 4 Jahre hingezogen. Dann hat sie im August letzten Jahres ganz schnell eine Klageschrift eingereicht. Und jetzt hat das Bundesgericht fast ein weiteres halbes Jahr gebraucht, um diese Klage zu prüfen. Und erst in dieser Woche hat sie das Papier an die Berner Strafvermittler zurückgereicht mit der Aufforderung, es in puncto ungetreuer Geschäftsbesorgung nachzubessern. Also für diese Korrekturarbeit bekam die Bundesanwaltschaft jetzt eine Woche Zeit. Dieselbe Behörde, die schon 4 Jahre gebraucht hatte, um überhaupt eine Anklage hinzuzimmern. Das ist absurd und deswegen kann es eigentlich nur 2 Lösungen geben. Entweder die Sache verjährt trotz Verfahrenseröffnung oder die Beteiligten ziehen es mit einigen Anträgen über diesen 27. April hinaus.
Jetzt haben Sie sicher dieses Verfahren auch ganz genau angeguckt. Welche Belege gibt es denn dafür, dass da möglicherweise etwas bewusst versandet?
Na, als Beleg taugt, und das ist allein schon bezeichnend, eigentlich alles, was man an Pannen und Pleiten in der Arbeit dieser Justiz zu bestaunen hatte. Das Zeitlupentempo, in dem hier gearbeitet wurde, trotz der außerordentlichen internationalen öffentlichen Bedeutung, die das Thema ja hat. Da hängen ja auch deutsche Verfahren dran, da sind die Amerikaner sehr erpicht drauf, was da läuft. Also dieses Schneckentempo, das muss man erstmal hinkriegen. Parallel dazu aber hat es die Bundesanwaltschaft, also die Ermittlungsbehörde, geschafft, dass ihr Behördenchef Michael Lauber, der oberste Ankläger des Landes, von diesen Fußballkomplexen im eigenen Amt suspendiert wurde. Das ist ein Kapitel für sich. Der Mann hat sich immer wieder ganz vertraulich mit Gianni Infantino getroffen, dem Boss des Fußballweltverbandes FIFA. Und diese Treffen waren so geheim, dass sie weder protokolliert worden sind, noch sich die Beteiligten an alle Treffen erinnern konnten. Eines soll kollektiv in Vergessenheit geraten sein. Und auch wegen dieser Erinnerungsschwäche läuft seit Sommer eine interne Untersuchung gegen den Bundesanwalt. Unter diesen Umständen sind also diese Ermittlungen geführt worden. Eine enge Kombination zwischen FIFA und Behördenchef auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es dann dazu gekommen, dass kurz vor der Klageeinreichung im Sommer letzten Jahres das Verfahren gegen den Hauptbeschuldigten Franz Beckenbauer wegen dessen angeschlagener Gesundheit abgetrennt wurde, was in dem Fall wohl heißt, ausgerechnet die Figur in der Posse, um die sie die ganzen Millionenzahlungen drehen und die nach Aktenlage davon profitiert haben könnte, ausgerechnet der ist jetzt schon aus der Sache raus Und damit ist in der Schweiz auch das Problem der Skandalisierung bereinigt. Wer will schon den juristischen Dolch gegen einen Fußballkaiser führen?
Das Ganze wirft ja aber trotzdem ein schlechtes Licht auf die Justiz, auch zum Beispiel, wenn die Mühlen eben sehr langsam mahlen. Was sollte das Ganze denn der Schweizer Justiz bringen?
Also der Schweizer Justiz an sich bringt es vor allem schlechte Imagewerte. Der Basler Korruptionsexperte Mark Piet, der spricht schon von einem Ausmaß an Schlamperei, das den Verdacht aufwerfe, ob es politische Interessen dahinter gäbe. Ein renommierter deutscher Strafrechtsexperte, mit dem ich über den Fall gesprochen habe, der sagt ganz klar, es hätte vor 2-3 Jahren schon Anklage wegen Geschäftsuntreue und Geldwäsche geben können. Also das Problem könnte durchaus sein, dass man in der Schweiz die dort ansässige FIFA einfach nicht antasten will. Das zeigt sich ganz deutlich auch im internen Umgang und in diesen Vertraulichkeiten, mit denen da zwischen Behörde und Sportorganisation immer wieder gehandelt wird. Dann ist zu besichtigen, dass es nie in der Schweiz eigentlich mal eine harte Sanktion gegen irgendeinen Weltverband gegeben hat. Und schließlich ist es so, dass man in der Schweiz gegen Ende der 90er Jahre angefangen hat, mit einer großen strategischen Aktion die großen Weltsportverbände ins Land zu holen. Also man wollte diese Institutionen da haben. Man hat ihnen alles Mögliche dafür versprochen. Nicht nur Steuerfreiheit, ganz offenkundig. Und all das hat dazu geführt, dass es mittlerweile so ausschaut, als sei die Schweiz eine juristische Komfortzone erster Klasse für den organisierten Sport.
Vielen Dank für diese Einschätzung an Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Leon Goretzka hat für Bayern München auf 3:0 erhöht gegen Schalke. Es könnte doch echt gleichberechtigt ablaufen im E-Sport, denn Frauen und Männer haben dort die gleichen Voraussetzungen. Deshalb gibt es auch gemischte Ligen, in denen beide Geschlechter gleichermaßen spielen dürfen, zumindest theoretisch. Tatsächlich gibt es gerade im Spitzenbereich des E-Sports kaum Frauen. Die Branche hat das Problem erkannt, aber hat sie auch Lösungen? Johannes Holbein hat sich das angeschaut.
Marlies Brunhofer hat es geschafft. Vor ein paar Tagen verkündet sie auf der Kurznachrichtenplattform Twitter, sie spiele ab jetzt bei einem neuen Team in der zweithöchsten deutschen Liga gemeinsam mit Männern. Darunter schreibt sie: Let's go, Boys.
Es ist natürlich schon toll, wenn man sozusagen die erste Frau jetzt in dieser Liga ist.
Die Österreicherin ist 23 Jahre alt, studiert und verdient schon Geld mit dem Spielen. Allerdings noch nicht, um ganz davon zu leben. Brunhofer spielt das Strategiespiel League of Legends. Wie für andere Spiele gilt auch hier: je höher die Liga, je härter der Wettkampf, desto weniger Frauen spielen mit.
Wir werden irgendwie von Geburt an mit bestimmten Rollenbildern konfrontiert. Viele Leute haben eben Computerspielen als männlich im Kopf oder trauen den Mädchen gar nicht zu, sich für Computerspiele zu interessieren. Also so fängt es einmal an.
Das erklärt Nathalie Denk, die Leiterin des Zentrums für angewandte Spieleforschung an der Donau-Universität in Krems. Mädchen bekämen viel seltener ein Computerspiel geschenkt als Jungen und fingen so erst gar nicht an mit Gaming. Und wenn doch, fühlten sie sich häufig nicht so richtig als Teil der Community. Marlies Brunhofer hat mit 15 angefangen. Vor dem Sprung in ein gemischtes Team spielte sie 4 Jahre in einem sogenannten Female-Only-Team, also nur mit Frauen. Solche Teams und Ligen gibt es, damit sich Frauen in geschütztem Umfeld entwickeln können und mehr von ihnen den Schritt in den E-Sport wagen. Für Brunhofer war das gut, aber die Forscherin Denk sieht das auch kritisch.
Es soll doch keine Frauenligen brauchen, damit sich Frauen im E-Sport wohlfühlen. Also eigentlich sollten sie sich ja im ganz normalen, herkömmlichen E-Sport wohlfühlen und da müsste man dran arbeiten.
Bei Frauenturnieren wird deutlich weniger Geld bezahlt. Das macht es für sie schwer, vom E-Sport zu leben und professionell zu trainieren. Den jungen Spielerinnen, die gerade erst anfangen, fehlen dann wiederum die Vorbilder. Und die wenigen, die es schaffen, berichten oft von Anfeindungen und Sexismus, vor allem bei Online-Turnieren und gerade wenn aus ihren Spielernamen oder durch die Kommunikation über das Headset klar wird, dass es sich um Frauen handelt.
Dass man ein fettes E-Girl irgendwie ist und so weiter, aber gut, damit muss man umgehen lernen.
Brunhofer bekommt nach eigenen Angaben wöchentlich blöde Kommentare ab, aber die Anfeindungen gegen sie seien noch nicht einmal die heftigsten gewesen.
Zum Beispiel, da habe ich schon gehört von Mädels, die Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen, was auch immer bekommen haben.
Für viele Mädchen und Frauen ist das eine große Hürde. Die Angst, Zielscheibe für sexistische Kommentare, Beleidigungen oder gar Drohungen zu sein. Das kann dem E-Sport-Bund nicht egal sein. Auch deshalb wurde dort im April 2019 die Arbeitsgruppe Gender Diversity in E-Sports gegründet. Allerdings führt sie inzwischen nur noch eine Ehrenamtliche, der allein die Zeit fehlt für ein breiteres Engagement. Zu tun gäbe es viel, denn bei einigen in der Branche gibt es noch immer Grenzen in den Köpfen. Teammanager René Spanier beschreibt sie.
Heute hat man immer das Gefühl, oder haben viele Teams, glaube ich, das Gefühl, wenn man sich eine Frau ins Team holen würde, dann wäre man sehr schnell an einem Punkt, wo dann Spieler mit Eifersüchteleien und so weiter aufeinander zugehen würden.
Spanier arbeitet bei SK Gaming, der wohl bekanntesten deutschen E-Sport-Organisation. Er habe kein Problem damit, Frauen zu verpflichten. Nur gäbe es nicht viele, die gut genug sind. Von 800 bis 1000 Spielern, die bei League of Legends in den hohen Ranglistenbereichen spielen, weiß Spanier nur von 3 bis 5 Frauen. Auch deshalb gibt es seit einigen Tagen die eSports Player Foundation. Die Stiftung, die unter anderem vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt wird, soll junge Talente fördern, die eine Chance haben, in den Spitzen-E-Sport aufzusteigen. Eine Art Sporthilfe für E-Sportler. Geschäftsführer Jörg Adami will die Mädchen nicht außen vor lassen.
Wir werden auch zu Beginn ganz, ganz explizit nach Frauen, Mädels Ausschau halten, die das Potenzial haben. Und unsere Vision, Traum ist es, so schnell wie möglich auch zu einer paritätischen Förderung zu kommen.
Um die jungen Talente zu finden, soll die Gaming-Gemeinschaft zusammenarbeiten und zum Beispiel auf Amateurplattformen Spielerinnen suchen. Wer ein Talent kennt, kann es empfehlen. Und wer gefördert wird, bekommt Hilfe und wird bei Anfeindungen psychisch betreut. Damit es aber erstmal Talente gibt, die für eine Förderung in Frage kommen, braucht es Kooperationen mit Bildungseinrichtungen, erklärt die Forscherin Nathalie Denk. Sie war zum Beispiel gemeinsam mit Marlies Brunhofer an einer Schule in Österreich, um den Kindern den E-Sport näher zu bringen. Im vergangenen Jahr organisierte sie in Österreich eine Schulliga. Die Teams bestanden aus 3 Jungen und 3 Mädchen. Nathalie Denk warnt davor, sich zu schnell zufrieden zu geben.
Ich glaube, man darf sich da einfach nie ausruhen. Also man braucht nicht glauben, dass man mit einem Projekt dann gleich unglaublich viel bewirkt, sondern da braucht es einfach viele Projekte und es braucht eben auch guten Zusammenhalt, dass man da auch immer die Community vergrößert und auch die Leute da mehr sensibilisiert.
Ein Beitrag von Johannes Hohlbein. Es ist ein breites Spektrum, um das sich ein Landessportbund kümmern soll. Angefangen beim Kindersport bis hin zum Spitzensport. Im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW könnten die Zeiten schlechter sein für den Sport, denn es gibt in den kommenden Jahren Zusagen im dreistelligen Millionenbereich vom Land, zum Beispiel damit Sportstätten saniert werden können. Der Landessportbund NRW hat heute einen neuen Präsidenten bekommen. Der bisher für die Finanzen zuständige Stefan Klett wurde mit deutlicher Mehrheit aber ohne Gegenkandidat gewählt. Ihn habe ich gefragt, ob das paradiesische Zustände sind, in die er da hineingewählt wurde.
Also paradiesische Zustände stelle ich mir in der Tat anders vor. Wobei, wenn wir es aus der Sicht der Sportentwicklung und der politischen Begleitung durch Landesregierung und Parlament betrachten, dann haben Sie natürlich recht, dann sind das Zustände, die sich manch ein anderer in seinem Bundesland vielleicht wünscht. Wir sind mit einer Landesregierung und einer Staatssekretärin versehen, die hoch angesiedelt ein offenes Ohr für das Thema organisierter Sport und gemeinwohlorientierter Sport in NRW hat. Und das ist für uns natürlich in der Organisation, in der Fördergelder-Situation, was Sportstätten, vereinseigene Sportstätten angeht und was die Gesamtsituation angeht, auch in dem Bereich der Personal- und Organisationsförderung, die wir dann wiederum an unsere Mitgliedsorganisation weitergeben können, die Sportfachverbände und die Stadt- und Kreissportbünde, haben wir natürlich eine hervorragende Ausgangssituation.
Also gibt es für Sie gar nicht so viel zu streiten jetzt, zu erstreiten?
Es gibt zu erstreiten, dass wir ganz einfach das kontinuierlich fortsetzen wollen, denn wir haben große Aufgaben vor uns und insofern wollen wir sicher gehen. Und deswegen werden wir sicherlich auch verhandeln, dass wir diese Zielvereinbarung mit dem Land auch über 2022 hinaus verlässlich bekommen, erfolgreich gemeinsam abschließen, damit wir Planungssicherheit haben.
Jetzt ist es ja gerade so, dass der Bundesinnen- und Sportminister jüngst einen goldenen Plan für Sportstätten angekündigt hat. Haben Sie Sorge, dass Sie da angesichts der Zusagen vom Land außen vor bleiben für noch mehr Millionen, diesmal vom Bund?
Nein, die Sorgen habe ich nicht, weil ich glaube, dass es da zu einem Synergieeffekt kommen wird. Wir werden sicherstellen müssen, dass die gute finanzielle Basis, die wir vom Land sichergestellt wissen, dann sozusagen adaptiv ist. Also dass das, was vom Bund kommt, in einem geregelten Verfahren denen hilft, die möglicherweise nicht vom Sportstättenförderprogramm des Landes unmittelbar profitieren können.
An wen denken Sie da?
Nun, ich denke an die Gesamtsituation der Sportstätten. Das, was wir jetzt vom Land ja in besonderer Weise gefördert bekommen, sind die vereinseigenen. Und es geht ja am Ende auch darum, dass die kommunalen Sportstätten, dass die Fachverbandssportstätten, dass die Sportstätten, die in einer schon übertragenen Hand sind, dass die zukünftig auch gefördert werden können und auch gefordert werden können. Und ich denke auch insbesondere an die Situation der Schwimmbäder. Denn auch hier ist es dringend notwendig, dass öffentliche Mittel in die Kassen fließen.
In NRW gibt es ja eine vom Landtag gestützte Privatinitiative für eine Olympiabewerbung in der Region Rhein-Ruhr. Also insofern jetzt in Ihrem Beritt. Gibt es eigentlich Voraussetzungen, die Sie als neuer LSB-Präsident da stellen, um sich da auch wirklich dahinter zu stellen?
Nein, wir haben von uns aus keine Voraussetzungen, die wir verbindlich positioniert haben. Wir sind in der Konsolidierungsphase. Wir sind dabei, uns im starken System der Verbünde mit den Sportfachgruppen und Bünden eine klare Meinung dazu zu machen, wie wir, nicht dass wir, sondern wie wir diese Privatinitiative Rhein-Ruhr City unter die Landesregierung in ihrem Bemühen, das auch politisch zu unterstützen, wie wir das forcieren können.
Also Sie gehen da bedingungslos mit?
Bedingungslos. Ich bin ein ganz großer Verfechter der Olympischen und Paralympischen Spiele in Nordrhein-Westfalen und werde alles daran setzen, dass wir den DOSB mit guten Argumenten erstens überzeugen, dass die NRW-Wahl eine gute Wahl ist. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wir werden gute Argumente haben und viele Multiplikatoren haben, die Menschen in Nordrhein-Westfalen dazu mitzunehmen.
Was hat denn die Seniorin in Bochum oder das Kind im Bergischen Land, für die Sie ja auch verantwortlich sind, davon, wenn dem Spitzensport und dem IOC eine glanzvolle Bühne bereitet werden?
Also ich glaube, dass die Situation beim IOC mittlerweile so angekommen ist, dass man keine glanzvolle Bühne mehr erwartet, sondern dass man einfach ganz pragmatisch an die Organisation solcher Spiele herangeht, ohne großen Pomp und ohne großen Bau von Sportstätten, die nachher irgendwo verrotten. Deswegen sind wir ja so stark in der Argumentationslinie, dass wir sagen, dass ein hoher Prozentteil an Sportstätten schon vorhanden ist. Und es gibt immer plakativ den Spruch, solange nicht auch die Mutter, die ihr Kind in die Sporthalle schickt, sagt, dass die Toilettenanlage und die Umkleidekabine in Ordnung ist, sehen wir überhaupt nicht ein, warum wir einen solchen Gedanken stützen können. Und ich will das nicht plakativ sagen, aber ich sage, natürlich ist ganz klar, wir müssen die Chance nutzen für die Bewerbungsphase schon der Olympischen, Paralympischen Spiele, dass wir eine Ertüchtigung unserer Sportstätten hinkriegen, damit insbesondere die Basis, die Vereinsvertreter, die Übungsleiter, die Trainer eine gute Situation haben. Und dann bin ich mir sicher, dass wir eine breite Zustimmung zu dem Gedanken der Weltjugendspiele im Sport in NRW bekommen können.
Herr Klett, jetzt muss ich Sie noch auf ein anderes Thema ansprechen. Sie haben zum Beispiel im Westdeutschen Rundfunk die Stimmung im Landessportbund NRW als positiv bewertet, auch rund um den Wechsel an der Spitze und die Umbrüche, die es da jetzt gibt mit der Wahl. Es gab ja dann doch etwas böses Blut, weil Walter Schneeloch, Ihr Vorgänger, über einen Machtkampf im Präsidium geklagt hatte und von einem Komplott gegen ihn gesprochen hat. Fehlt der faire Stil in der Sportführung?
Nein, der fehlt in meinen Augen nicht. Wir haben auch im Sport natürlich alle demokratischen Grundregeln einzuhalten, die es einzuhalten gilt. Und ich glaube, wir haben in den letzten Wochen sehr gestritten und sehr mit uns gerungen. Am Ende dieses Prozesses, den ich persönlich sehr, sehr bedauere, hat Walter Schneeloch entschieden, seine Kandidatur zurückzunehmen. Ich selber zolle ihm dafür auch persönlich ganz hohen Respekt, denn ich durfte 12 Jahre mit ihm als Vizepräsident Finanzen arbeiten. Wir gehen jetzt mit dem Blick nach vorne. Wir haben uns da als Präsidium bereits sehr klar positioniert. Und darüber hinaus wird es dazu auch keine Äußerung mehr geben können, denn das sind die Sachverhalte. Und ich glaube auch, dass wir heute eine sehr versöhnliche Lösung zum Schluss gefunden haben. Denn Walter Schneeloch wurde einstimmig mit Standing Ovations und klarer Akklamation zum Ehrenpräsidenten des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen gewählt.
Sagt dessen neuer Präsident Stefan Klett. Thiago hat das 4:0 für Bayern gegen Schalke erzielt. Und das ist die letzte Meldung in Sport am Samstag. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.